Ja, stellt euch mal vor, bei euch kommen heute Morgen zwei neue Gemeindemitglieder hier durch die Tür. Die sind frisch zum Glauben an Jesus gefunden. Und diese beiden, ein Ehepaar, Jan und Claudia sollen sie mal heißen, sind von oben bis unten gepierst mit Piercings. Aber sie sind Feuer und Flamme für Jesus, haben ein Herz für Jesus. Und da gibt es einige andere Gemeindemitglieder, die gehen dann zu den Ältesten und sagen, so kann man als Christ nicht rumlaufen. Da müsst ihr was machen. Also eure Ältesten, die drei Ältesten, nehmen sich das zu Herzen und versuchen mit Jan und Claudia zu reden. Sie treffen sich hier, man spricht miteinander. Das Argument von Jan und Claudia ist, wir sind Feuer und Flamme für Jesus. Durch uns finden viele Menschen zum Glauben an Jesus. Was letztendlich zählt, ist das Innere und nicht das Äußere. Sie versuchen dann so miteinander ins Gespräch zu kommen darüber. Und während sie miteinander reden, geht die Tür auf und da kommt ein alter Mann rein. Der ist 2000 Jahre alt. Er ist von den Toten auferstanden. Das ist der Paulus. Und der sagt dann zu ihnen, meine lieben Ältesten, Jan und Claudia, das, was ihr miteinander besprecht im Moment dort in Lehe, im Mühlenweg, in der Gemeinde, dazu habe ich mal was geschrieben, zu dieser Frage. Ich war damals in Korinth, sagt Paulus, ich habe dort 18 Monate gewohnt, habe die Gemeinde gegründet, dann bin ich gegangen, ungefähr 3 Jahre später habe ich dann den ersten Korintherbrief geschrieben, damals kamen Leute aus der Gemeinde zu mir. Das steht in 1. Korinther 1, Vers 10. Das sind Leute von Chloe. Die haben mir erzählt, wie es in der Gemeinde aussieht. Und dann habe ich zu den verschiedenen Problemen eine Antwort geschrieben und das ist der 1. Korintherbrief. In den ersten 4 Kapiteln geht es darum, dass es in der Gemeinde zu einem Personenkult gekommen war, dass es Leute gab, die haben gesagt, wir sind für Paulus. Andere haben gesagt, wir sind für Petrus. Andere für Apollo. Und noch andere für Jesus. Also ein Personenkult innerhalb der Gemeinde. In Kapitel 5 gab es ein Gemeindemitglied, einen jüngeren Mann, der gläubig war. Der hatte Geschlechtsverkehr mit der Frau seines Vaters. Und die Gemeinde hat das einfach mit angeschaut, hat nichts gemacht. Sagt Paulus, das habe ich in Kapitel 5 korrigiert. In Kapitel 6, da sind unsere lieben Geschwister aus Korinth, die vertragen sich so gut miteinander, dass sie öffentlich auf dem Marktplatz sich vor dem Richter streiten über banale Sachen. Paulus korrigiert das in Kapitel 6. In Kapitel 6, Vers 12 bis 20 korrigiert er noch ein anderes Thema. Das duale Denken der Griechen, wo sie denken, wir sind zwar jetzt an Jesus Christus gläubig, aber weil wir aus dem griechischen Hintergrund kommen, unterscheiden wir zwischen dem, was man mit dem Körper macht und dem, was man mit dem Geiste macht, mit der Seele macht. Also ist es kein Problem, wenn wir Männer weiterhin Geschlechtsverkehr mit den Prostituierten haben. Das korrigiert Paulus in Kapitel 6, 12 bis 20. In Kapitel 7, auch durch diesen griechischen Hintergrund, wollte man dann so fromm sein in der Ehe, dass man gemeint hat, wer keinen Geschlechtsverkehr in der Ehe hat, der führt eine Ehe auf einem höheren Niveau. Der ist besser dran als die Armen, die noch miteinander Geschlechtsverkehr haben in der Ehe. Paulus korrigiert das auch in Kapitel 7. Und dann sagt er zu den Ältesten und zu Jan und Claudia, in Kapitel 8, 9 und 10 gibt es ein Problem, das habt ihr so in dieser Form nicht in Lehre. Aber die Antwort auf dieses Problem ist eine allgemeingültige Antwort und die kann auch euch helfen, euer Problem in Lehre zu lösen. Paulus liest ihnen das vor. Kapitel 8, sagt er, ich lese mal vor. Nun zur Frage des Opferfleisches. Also es geht um die Frage, ob man Fleisch essen darf, das den Götzen geopfert wurde. Nun zur Frage des Opferfleisches. Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Also im Kontext der Korinther, die Erkenntnis, ob man dieses Fleisch essen darf oder nicht, im Fall der Korinther führte das dazu, dass sie aufgeblasen waren oder rücksichtslos umgingen mit anderen Geschwistern. Und Paulus stellt dagegen, die Liebe baut auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, ist von ihm erkannt worden. Vers 4. Nun zur Frage, ob man dieses Opferfleisch essen darf. Das war die Frage der Korinther. Antwort von Paulus. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und dass kein anderer Gott ist außer dem einen. Also es gibt nur einen Gott, sagt Paulus. Dieses Fleisch wird zwar den Göttern geopfert, aber die gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt nur einen Gott, ist die erste Antwort. Zweitens sagt er dann in Vers 5, auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und viele Herren. Also er sagt jetzt, es gibt nur einen Gott, Vers 4, in Vers 5, es gibt viele Götter und viele Herren in Korinth. Das muss er den Korinthern nicht erklären, deshalb kann er das einfach so hier hinschreiben. Uns muss er es heute erklären. Damals in Korinth gab es 26 Götzentempel für 26 griechische Götter. Also er sagt, es gibt nur einen Gott, Vers 4, keine fremden Götter, aber Vers 5, dort wo ihr wohnt, in Korinth, das ist euer Hintergrund, wisst ihr, gibt es viele Götzentempel, wo andere Götter und andere Herren verehrt werden. Vers 6, nachdem wir aber jetzt gläubig geworden sind, Vers 6, so gibt es für uns, die wir aus diesem Hintergrund kommen, mit den 26 verschiedenen Götzentempeln, für uns gibt es doch nur einen Gott, den Vater, von dem er alles ist, und wir auf ihn hin und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Also er sagt, es gibt nur einen Gott, ihr kommt aus einem Hintergrund, wo es 26 verschiedene Götzentempel gibt, nachdem ihr aber jetzt zum Glauben an Jesus gekommen seid, gibt es diesen 26 Götter für uns nicht mehr. Wir wissen, es gibt nur noch einen, das ist unser Herr Jesus Christus. Aber, sagt der Vers 7, nicht alle haben das bis jetzt kapiert. Vers 7, doch nicht in allen ist die Erkenntnis, halt diese Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt. Einige, und er schreibt ja diesen Brief an die Gemeinde in Korinth, also einige von den Geschwistern der Gemeinde in Korinth sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewöhnt, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt oder verunreinigt. Also die Geschwister in Korinth, es gibt reife Geschwister und es gibt andere Geschwister, sagt er hier, die sind noch nicht so weit, die haben das noch nicht verstanden. Und wenn die dieses Opferfleisch essen, verbinden sie das automatisch mit diesen verschiedenen griechischen Göttern. Aussage Nummer 2, Vers 8, sagt Paulus, Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also erste Aussage war, es gibt nur einen Gott. Zweite Aussage ist, das Essen hat keinen Einfluss auf dein Leben. Egal, du kannst es essen oder auch sein lassen, du bist nicht besser oder schlechter, deshalb vor Gott. Aber sagt der Vers 9, gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit, also das Umsetzen dieser Erkenntnis, dass das Essen von Götzenopferfleisch eigentlich keinen Einfluss hat, gebt darauf Acht, dass das Umsetzen dieser Freiheit den Schwachen unter euch, die Schwachen in der Gemeinde, dass das dem nicht zum Anstoß werde. Also noch einmal, er sagt, es gibt nur einen Gott, es gibt 26 verschiedene Götter in Korinth, jetzt nachdem ihr gläubig seid, gibt es nur noch einen Gott für uns, das ist Jesus Christus. Letztendlich ist es egal, was wir essen, das Essen macht keinen Unterschied. Aber nicht alle haben das bis jetzt kapiert und deshalb habt darauf Acht, wenn ihr eure Erkenntnis umsetzt, dass das kein Anstoß ist für die schwächeren Geschwister. Vers 10. Denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt und dass das Essen keinen Unterschied hat, also mit dieser Erkenntnis, wenn einer dich in einem der vielen Tempel, einer von diesen 26 Tempel, zu Tische liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, ermuntert, vom Opferfleisch zu essen. Also hier ist jetzt die Situation, da sind Gemeindegeschwister, die liegen zu Tisch im Tempel und ein anderer, der schwach ist, sieht das und dann heißt es hier, sein Gewissen wird ermuntert, das Gleiche zu tun, obwohl er nicht diese Freiheit hat. Kurz zum Hintergrund ein bisschen. Das ist ein Marktplatz in Korinth. Dort gibt es halt verschiedene Geschäfte auf diesem Marktplatz. Da gibt es jemanden, der verkauft Schuhe, jemanden, der verkauft Hühner und Eier und so weiter. Aber es gibt auch dort einen Metzger. Und dieser Metzger verkauft Rindfleisch oder Schweinefleisch, aber Fleisch, das vorher dem Götzen geopfert wurde. Zur damaligen Zeit konnte man in Korinth nur Fleisch kaufen, was den Götzen geopfert wurde. Es gab kein Fleisch, das nicht vorher den Götzen geopfert wurde. Ein Drittel dieses Fleisches wurde für Apollo, das ist der Apollo-Tempel dort in Korinth, für Apollo verbrannt und der Rauch, der dann aufstieg, war ein Wohlgeruch für Apollo. Ein anderes Drittel wurde hier an diesen Tischen gegessen und das letzte Drittel bekam der Metzger, um es zu verkaufen. Also das Fleisch, was der Metzger verkauft, ist Götzenopferfleisch und das Fleisch, was hier an den Tischen gegessen wird, ist auch Fleisch, was den Götzen geopfert wurde. Und nun müsst ihr euch vorstellen, hier an diesen Tischen liegen eure drei Ältesten, sagen wir mal, mit ihren Ehefrauen und essen dieses Götzenopferfleisch. Und dort auf dem Marktplatz laufen irgendwelche Geschwister von der Gemeinde herum, die das nicht verstehen. Die sagen, das ist ja der Hammer. Da liegen unsere Ältesten im Götzentempel und essen dieses Fleisch. Und wir haben immer gedacht, wir glauben nur an einen Gott, an Jesus Christus. Und die sind jetzt dort in dem Tempel und essen dort dieses Fleisch. So ungefähr müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen, dass das zur Verwirrung führt bei den schwächeren Geschwistern. Wenn man im Götzentempel dort lag und dieses Fleisch gegessen hat, dann war damit auch immer verbunden mit Götzendienst auch die Tempelprostitution. Das heißt, wer dort zu Tische lag, hat zwar nicht aktiv daran teilgenommen, aber hat das passiv mit angesehen und war mit dabei. Das ist so der Hintergrund. Ist das ungefähr verständlich? Das ist der Hintergrund von unserem Text. Und dann sagt Paulus jetzt in Vers 11, ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis, ist eine Erkenntnis, die ist theologisch korrekt, dass es nur einen Gott gibt und dass das Fleisch Fleisch bleibt, aber du setzt das am ungeeigneten Ort um. Der Schwache wird dadurch zugrunde gerichtet, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet, also wenn ihr das ohne Rücksicht auf Verlust umsetzt, so wie wir das aus Friesen jetzt auch gerne machen, ne? Wir sind ja so ein bisschen, ich habe recht und das habe ich so erkannt und das wird so gemacht jetzt. Und wenn ein anderer Bruder in der Gemeinde das noch nicht so sieht, ist das sein Problem, das ist nicht mein Problem. Paulus sagt, wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet mit dieser Haltung und ihr Gewissen, das doch schwach ist, belastet, dann macht ihr euch an Christus schuldig, dann sündigt ihr gegen Christus. Also das heißt hier, auch das, was theologisch inhaltlich korrekt ist, man kann dieses Fleisch essen, wenn man das ohne Liebe umsetzt zu seinem Nächsten, dann ist das Sünde. Und deshalb ist die Schlussfolgerung von Paulus in Vers 13, darum, die Schlussfolgerung, werde ich, wenn eine Speise mein Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Also Paulus sagt, meine Schlussfolgerung ist, wenn mein Verhalten für meinen Bruder ein Anstoß ist, dann verzichte ich auf mein Verhalten, damit mein Bruder nicht zu Fall kommt. Okay, das war Kapitel 8. Was ist also die Aussage von Kapitel 8? Ihr habt ja gerade euer Abitur gemacht, habt das ja gelernt, Text zusammenfassen. Was sagt Kapitel 8 aus? Worum geht's? Traut sich jemand von euch? Was soll ich das für euch machen? Sie nicken, ja, okay. Also ungefähr sagt das Kapitel 8 aus, dass das Umsetzen deiner Erkenntnis oder deines Wissens, deiner Überzeugung oder das Umsetzen, das Ausleben deiner Freiheit, das ordnet sich dem Reifegrad meiner schwächeren Geschwister unter. Also mit anderen Worten, es ist die Liebe zum anderen, die bestimmt, wie ich meine Freiheit auslebe. Und das ist auch für dich wichtig, Antonia, in Nizza. Du bist einen bestimmten Stil jetzt hier gewöhnt, wie man als Christ lebt in Ostfriesland. Aber in Nizza habe ich gelesen, da soll angeblich der größte muslimische Anteil sein in Frankreich. Wird vermutet zumindest. Da kann es sein, dass man das Christsein auf einer anderen Art und Weise lebt. Und da gilt es in den nächsten Wochen festzustellen, wie funktioniert die Kultur dort? Was ist ein Anstoß und was ist kein Anstoß in Nizza? Und es geht ja darum, wir möchten Menschen für Jesus gewinnen. Wir möchten die Liebe Jesu ausstrahlen. Und das bestimmt dann auch deine Freiheit, die du als Christ hast in Nizza. Du hast vielleicht hier in Ostfriesland andere Freiheiten. Kann sein, dass es in Nizza ein Anstoß ist, wenn du keine Kopfbedeckung trägst. Ich weiß es nicht. Hier in Ostfriesland ist das kein Problem. Diese Freiheit kann sein, dass das in Nizza ein Anstoß ist für andere Menschen. Also darum geht es in diesem Text, dass meine Freiheit, die ich erkannt habe, die ich auslebe, dass das für die schwächeren Geschwister kein Anstoß ist, dass sich das nach dem Reifegrad der schwächeren Geschwister richtet. Paulus begründet das. Einmal hat es in Vers 13 gerade begründet. Sagt er, meine Begründung ist, deshalb werde ich, wenn eine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Und jetzt erklärt er den Korinthern das noch ein bisschen weiter in Kapitel 9 und in Kapitel 10. Bringt er noch einmal vier Beispiele. Einmal, wie er das meint, und dann in Kapitel 9, wie er es selber macht. In Kapitel 10 geht es ab Vers 23 noch mal wieder um diese Frage, ob man dieses Fleisch essen kann. Paulus sagt, wenn du alleine bist, ist das überhaupt kein Problem. Du kannst das Fleisch essen und genießen. Das ist ja kein Problem, keiner sieht dich. Der Grund ist, denn des Herrn ist die Erde und alles, was sie erfüllt. Alles gehört dem Herrn, auch das Fleisch. Und wenn das Fleisch den Götzen geopfert wurde oder wird, gibt es kein chemisches Element im Periodensystem der Elemente, das heißt Götze, das dann das Fleisch verändert. Wissen wir alle, Fleisch bleibt Fleisch. Also kannst du essen. Aber sagt er, wenn du zu Besuch bist bei jemand anderem und der dir irgendetwas serviert, kannst du es auch essen. Aber wenn der dann sagt, dieses Fleisch, was ich dir jetzt anbiete, das wurde den Götzen geopfert, dann sagt Paulus, dann verzichte darauf, damit du kein Anstoß bist für diesen anderen, der dich eingeladen hat. Dieser andere, der ihn da eingeladen hat, steht in Kapitel 10, ist ein Ungläubiger, ein Mensch, der noch nicht an Jesus glaubt. Und damit du für ihn kein Anstoß bist, damit er nicht denkt, ach, also das Götzenopferfleisch ist an dem Götzen geopfert, also der glaubt auch an meinen Götzen, sagt Paulus, verzichte darauf. Wenn du es weißt, verzichte. Wenn er nichts sagt, kannst du es essen. Also Paulus sagt dir, deine Freiheit ist erneut davon abhängig, wie es dem anderen geht, der dich einlädt, wie der damit umgeht. Wenn der extra sagt, das ist Götzenopferfleisch, dann sagt er, verzichte darauf. Und dann sagt Paulus, damit wir das auch alle jetzt kapieren, dass das eine allgemeine, gültige Aussage ist, sagt er in Vers 31 dann, egal ob ihr jetzt esst oder ob ihr trinkt oder sonst etwas tut, also egal, was man macht. Ob man zu Hause die Geschirrspülmaschine einräumt, ob man auf der Arbeit irgendwo ist, ob ihr in der Schule seid oder ob du in Nizza bist. Alles, was wir tun, sagt er, tut alles zur Ehre Gottes. Egal, Essen, Trinken oder sonst etwas, alles soll zur Ehre Gottes sein. Und dann erklärt er, wie. Wie lebt man zur Ehre Gottes, sagt er, Vers 32, gebt niemandem Anstoß, weder Juden noch Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu retten. Also das Kriterium ist, dass ich dem Bruder kein Anstoß bin und das Kriterium ist, damit andere gerettet werden können. Also es geht, wenn ich verzichte auf etwas, dann bin ich kein zu bemitleidender Mensch und ich muss mich unterordnen, weil die anderen so doof sind, sondern es geht darum, ich ordne mich unter, ich verzichte, damit andere gerettet werden können. Das ist meine Motivation. Und das muss auch deine Motivation in Nizza sein, damit andere Menschen gerettet werden können. Deshalb ordnest du dich unter, passt du dich an die Kultur, um kein Anstoß zu sein. Dann erklärt Paulus das in Kapitel 9 noch zweimal. Sagte, als ich damals zu euch gekommen bin, vor ungefähr 4,5 Jahren, zu der Zeit gab es viele Philosophen, die damals auch unterwegs waren. Die haben Vorträge gehalten über Philosophie, auch bei euch in Korinth. Und die haben für ihre Vorträge dann auch Geld genommen, haben davon gelebt. Er erklärt dann, auch ich hätte dieses Recht, denn wer das Evangelium verkündigt, soll auch vom Evangelium leben. Das Recht habe ich, sagt er, aber bei euch habe ich auf dieses Recht verzichtet, weil ich dem Evangelium keinen Stein in den Weg legen wollte und weil ihr das verkehrt verstanden hättet. Er sagt in Vers 12, Wenn andere dieses Recht bei euch haben, also die anderen Philosophen, die das umgesetzt haben, wieso dann wir nicht erst recht, also diejenigen, die das Evangelium verkündigen? Dennoch haben wir von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern nehmen alles auf uns, um dem Evangelium von Christus ja keinen Stein in den Weg zu legen. Also Paulus zeigt hier den Korinthern und auch uns, ich bin bereit, auf mein Recht zu verzichten, damit dadurch das Evangelium nicht gehindert wird. Und das muss auch immer unsere Frage sein, hier in Lehr, in unserem alltäglichen Leben. Bin ich bereit, auf etwas zu verzichten, damit ich kein Hindernis fürs Evangelium bin? Egal, ob das in Nizza ist oder hier in Lehr, diese Frage sollten wir uns immer wieder neu stellen. Mein Verhalten hindert das andere Leute, dass sie zum Glauben an Jesus finden? Wenn dem so ist, dann muss ich mein Verhalten oder das Umsetzen meiner Rechte oder Erkenntnisse ändern, damit andere Glauben, andere Menschen zum Glauben an Jesus finden können. Das zweite Beispiel in Kapitel 9 ist dann das Beispiel von Paulus, wo er sagt, wenn ich in anderen Kulturen bin, und das hat jetzt direkt mit dir zu tun in Nizza, Antonia, dann passe ich mich dieser Kultur oder dieser Situation an. Ich lese das mal, Vers 19. Denn weil ich frei gegenüber allen bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht. Wozu? Um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden. Wozu? Um die Juden zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, das wozu ist, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Denen ohne Gesetz aber bin ich geworden wie einer ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, vielmehr ist Christus für mich maßgebend. Wozu wieder? Um die ohne Gesetz zu gewinnen. Vers 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Wozu? Um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall und um in jedem Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um Anteil zu bekommen an ihm. Also Paulus sagt hier, ich bin den Juden ein Jude geworden. Paulus ist von Haus aus Jude, fand dann zum Glauben an Jesus. Und er sagt, wenn ich jetzt bei meinen Genossen, mit meinen Volksgenossen bin, mit denen ich aufgewachsen bin, wenn ich bei denen bin, dann esse ich auf keinen Fall dieses Götzenopferfleisch, weil das für die Juden ein Anstoß ist. Und wenn ich bei denen bin, dann werde ich auch wieder den Sabbat halten, um kein Anstoß für die Juden zu sein. Aber, sagt er, wenn ich bei den Nichtjuden bin, bei den Griechen oder bei euch Korinthern, dann verhalte ich mich so, dass es für euch kein Anstoß ist. Und das heißt, dann halte ich den Sabbat nicht. Dann ehre ich wie ihr den Sonntag, wo Jesus auferstanden ist. Dann werde ich dieses Götzenopferfleisch mit Freuden essen. Wenn das für euch kein Problem ist, dann passe ich mich euch an. Also es geht darum, sich anzupassen. Nicht das Evangelium zu verwässern, aber sich anzupassen im äußeren Verhalten, damit das kein Hindernis fürs Evangelium wird. Und das ist auch eine Herausforderung, wenn man in ein anderes Land geht, so wie du jetzt. Da muss man die Kultur erstmal etwas kennenlernen und beobachten, wie machen die das, wie leben die. Was ist hier ein Anstoß und was ist kein Anstoß? Und da könnt ihr auch gerne für Antonia beten, weil das sehr wichtig ist, das zu erkennen. Und dazu sind auch diese Mentoren da, die schon länger dort vor Ort sind. Die können euch das sagen. Wie verhält man sich in Nizza als Christ, damit das anziehend ist für andere Menschen? Jetzt nochmal die gleiche Frage wie vorhin. Jetzt fassen wir drei Kapitel zusammen. Was sagen diese drei Kapitel aus über unser ethisches Verhalten? Ich würde sagen, da steht drin, dass das Ausleben meiner Freiheit als Christ davon abhängt, ob meine Art und Weise, wie ich mich verhalte, ob das für andere, mit denen ich zu tun habe, dienlich ist oder fördernd ist, ob das gewinnend ist oder anziehend ist. Also mein Verhalten, meine Freiheit als Christ, wie wirkt sich das auf andere Menschen aus? Ist das anziehend? Dient das anderen Menschen? Ist es für Christus gewinnend? Und es hängt halt nicht davon ab, ob ich theologisch recht habe. Das wird immer vorausgesetzt, aber das ist nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt ist, ich habe theologisch etwas erkannt, aber wie setze ich das um ist das für andere Menschen anziehend, gewinnend. Also für Paulus ist die Gemeinschaft oder das Miteinander in der Gemeinde viel, viel wichtiger als eine persönliche Überzeugung. Und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es in Korinth nur eine Gemeinde. Es gab 26 Götzentempel, 26 Götzengemeinden und es gab nur diese eine Gemeinde, an die der erste Korintherbrief geschrieben ist. Und wenn ihr diese Gemeinde kaputt macht, sagt Paulus, dann gibt es keine Alternative Gottes mehr in Korinth. Dann ist es vorbei. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich die Nächstenliebe auslebe, dass ich meine theologische Überzeugung so lebe, dass es für andere Menschen gewinnend und anziehend ist. Die Fragen, die dieser Text an uns stellt für diese neue Woche oder auch für dich für die nächsten 10 Monate, Antonia, ist zum Beispiel, wo musst du auf das Wohl des anderen Rücksicht nehmen? Wo müsstest du oder ihr eure Überzeugung, die Art und Weise, wie ihr es umsetzt, ändern? Frage 1. Frage 2 ist, ist es das Ziel meines Lebens, so wie Paulus das gerade gesagt hat in Kapitel 9, andere für Christus zu gewinnen? Ist das das Ziel meines Lebens, wenn ich morgen zur Arbeit gehe, irgendwo hier in Lehe, oder wenn ich zur Schule gehe und mit meinen Klassenkameraden im Klassenraum sitze? Ist das Ziel meines Lebens, andere für Christus zu gewinnen? Ist es mein Ziel, kein Hindernis für andere zu sein? Und daraus ergibt sich dann die Frage, bin ich bereit, auf mein Recht zu verzichten für das Wohl der Gemeinde? Denn die Gemeinde ist wichtiger als meine persönliche Überzeugung. Gemeinde ist der Augapfel Gottes. Was Gott wirklich wichtig ist, ist die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist das Licht der Welt. Natürlich sind auch wir als einzelne Christen Lichter der Welt. Aber wenn es in der Gemeinde nicht läuft, wenn es in der Gemeinde Streit gibt und Uneinstimmigkeiten, ist die Gemeinde kein Licht mehr hier in Loga. Bin ich bereit, auf meine Überzeugung zu verzichten, damit wir als Gemeinde wirklich ein Licht sein können hier in Loga? Und vielleicht müssen wir morgen oder heute Nachmittag zu jemandem hingehen, zu einem Bruder, zu einer Schwester und um Entschuldigung bitten, weil wir unsere Überzeugung in einer Art und Weise gelebt haben, die für andere ein Anstoß gewesen ist. Oder weil ich etwas gesagt habe, so plump und so direkt, dass es andere Leute verletzt hat. Vielleicht ist der erste Schritt, dass wir zu jemandem hingehen und um Vergebung bitten. Das kann auch ein Arbeitskollege sein oder ein Nachbar, die Ehefrau oder der Ehepartner, der Ehemann, die Kinder, dass man um Vergebung bittet und ab jetzt das sich zum Ziel setzt, ich möchte so leben, dass mein Leben gewinnend ist für andere Menschen, damit andere Menschen zum Glauben an Jesus finden können. Dazu möchte ich euch einladen in dieser neuen Woche und dich für die nächsten 10 Monate und natürlich auch für den Rest deines Lebens, aber mit Schwerpunkt die nächsten 10 Monate, so zu leben, dass du für andere gewinnend sein kannst. Amen.